Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Alexander Hartung und Marc Reisner. In diesem Podcast betrachten wir Werke aus Literatur, Film oder Spiel, die so bedeutend sind, dass sie ihren eigenen Kosmos erschaffen haben.
So, willkommen bei Lore and the Story Behind mit dem guten alten Marc. Hallo Marc.
Hi, und dem Alexander Hartung.
Hi, alle zusammen. Heute brechen wir eine Menge Regeln. Erstens, wir reden über den Fight Club. Zweitens,
über den soll man noch gar nicht reden. Die erste Regel des Fight Clubs heißt, rede nicht über den Fight Club.
Genau, aber da komme ich jetzt zur zweiten Regel, die heißt,
rede nicht über den Fight Club.
Exakt, wir machen es trotzdem.
Okay.
Und jetzt kommt die dritte Regel, denn wir machen danach eine kurze Pause. Wir haben unsere erste Session sozusagen fertig, die ersten 10 Sessions. Wir sehen uns wieder im Oktober.
Genau.
Und bis dahin reden wir aber über den Fight Club. Und jetzt kommt die vierte Besonderheit. Fight Club ist ein sehr innovatives Buch, ein sehr innovativer Film, aber er hat weder Spiele noch Rollenspiele irgendwie produziert. Deshalb lassen wir den Teil auch komplett weg.
Genau. Also es gibt irgendwie ein Spiel, was so wahrscheinlich so eher im Bereich Merchandise anzusehen ist, was auf Board Game Geek auch 3 oder 4 Bewertungen hat, verglichen mit, also Ratings, also wo gewählt worden ist, keine Bewertung. Bewertung gibt es eh nicht so viel, aber die meisten anderen Spiele haben da so zwischen 4.000 und 5.000. Also ist ferner lieben und nicht der Erwähnung wert.
Fight Club. Chuck Palahniuk, 1962 geboren. Es war sozusagen, wenn man will, sein Erstlingswerk. Er hat vorher noch andere geschrieben. Aber das Buch war sein erstes, was veröffentlicht worden ist, 1996. Ja, er hat eine Biografie, die zu so einem Schriftsteller von so einem Buch passt. Scheidungskind, der Großvater hat seine Großmutter umgebracht und danach sich. Der Vater wurde vom Ex-Freund erschossen. Ja, eine sehr gewalttätige Kindheit gehabt. Der Mord an seinem Vater verarbeitet er auch in dem Buch Stranger Than Fiction, wenn das jemand interessiert. So ein bisschen die Inspiration von Fight Club kam, nachdem er eine Schlägerei beim Campingausflug hatte, dann mit einem völlig zerbeulten Gesicht zur Arbeit gekommen ist und es hat keine Sau interessiert und keiner hat gefragt, was passiert ist.
Mhm.
Also das war so die Inspiration, wo ich gedacht habe, ja, die Gesellschaft interessiert sich ja nicht wirklich. So ein bisschen American Psycho geht ja auch in diese Richtung.
Genau.
Er hat 19 Bücher, soweit ich weiß, geschrieben und 3 Sachbücher. Seltsamerweise Reiseführer zu Oregon. Was ihn immer dazu getrieben hat, da habe ich weiter recherchiert. Und es gibt noch 2 weitere Comics, eben Fight Club 2 und Fight Club 3.
Aber die anderen Bücher kennt man so eigentlich nicht, oder?
Also wenig. Also was so ein bisschen bei Stranger Than Fiction vielleicht interessant ist, es gibt so eine Kurzgeschichte, die über misslungene Masturbationsversuche von Männern handelt und das in, wenn, als er das gelesen hat, sind sehr, sehr viele Leute bei den Lesungen in Ohnmacht gefallen.
Als er es vorgelesen hat.
Ja, also es ist sehr blutig, sehr unangenehm. Man behauptet, bis zu 60 Leute hat es da erwischt während seiner Lesung.
Immerhin, zu den meisten Lesungen kommen gar nicht so viele.
Insgesamt bei seiner Leserunde. Verfilmung gab es nur noch Joke und Romance. Also das war auch lange nach Fight Club. Also von dem Standpunkt her ist bei Palahniuk Fight Club sehr dominant.
Ja. Also man braucht letztendlich nur ein Buch, um davon leben zu können.
Ich weiß nicht, wie gut er davon leben kann, weil das natürlich auch sehr peaklastig ist. Also das heißt, um die Zeit von dem Film wird er unglaublich viel eingenommen haben. Aber wir liesten heute noch Fight Club. Es ist ein interessantes Buch. Ich glaube, dass es nie mehr angenommen werden würde heutzutage, aus vielerlei Gründen. Man sollte mal den Beginn lesen, dann versteht man, da kommt irgendwie in den ersten 2 Sätzen 4-mal Tyler vor.
Okay.
Aber es ist die Art und so, wie es geschrieben hat, schon, ich will nicht sagen revolutionär, aber schon speziell. Und es hat schon sein Charisma und natürlich ist die Story abgedreht wie Hölle. Ne? Auf sowas kam bisher noch niemand.
Ja, gerade in so einem Kontext wäre natürlich interessant zu sehen, wie das Buch im Vergleich zum Film ist. Weil wenn man sich den Inhalt so ein bisschen ansieht, und ich denke, die meisten kennen den Film. Also wir werden ihn spoilern müssen, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn, darüber zu reden.
Mhm.
Und die Frage ist, wie man das literarisch macht. Also rein technisch gesehen, wie erzähle ich die Geschichte von zwei Personen, die die ganze Zeit wie zwei individuelle Wesen dargestellt werden, aber letztendlich nur zwei Ausprägungen von einem den gleichen Menschen sind.
Er macht das relativ geschickt, weil der Erzähler, der ja eigentlich keinen Namen hat, also Edward Norton, sagen wir es im Film, erst relativ spät merkt, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat. Also der trifft einmal, fragt er eben nach Tyler und dann trifft er seine Freundin auch und die sagt so sinngemäß, du bist Tyler, und erst ganz, ganz spät sozusagen in dem Buch wird dann klar, okay, ich habe ein Problem. Und ansonsten behandelt Palahniuk die zwei, also Tyler und den Erzähler, völlig als zwei Personen. Und es gibt auch keine Situation, wo du denkst, okay, der ist jetzt wirklich schizo oder hat eine gespaltene Persönlichkeit. Und das macht er relativ geschickt. Also im Buch kommst du nicht drauf. Es gibt so im Nachhinein ein paar Dinge, wo du denkst, das hätte mir einfallen können oder da hätte es passieren können. Aber ich habe das auch. Ich habe in meinem allerersten Münchenband auch einen, der immer wieder seine verstorbene Schwester sieht. Und das wird auch ganz, ganz zum Schluss klar. Also in der Sekunde, wenn du das sozusagen projizierst, also diese Person nicht nur im Kopf hast, sondern in das alltägliche Leben projiziert, die läuft die Straße entlang, kommt aus dem Auto, kommt aus dem Supermarkt, dann glaubt der Leser das sofort.
Naja, im Film ist es dann nicht ganz so einfach, weil wenn du eine Situation hast, wo du im Prinzip drei Personen an Bord hast, ja, und gerade Marla, die Frau, die ist dann öfters quasi in Anführungszeichen mit beiden allein, dann sieht der Zuschauer ja zum Beispiel Blickrichtung. Ja, dann sieht der Zuschauer, wie reagiert eine Person, wenn zwei Personen im Raum sind, oder reagiert diese Maler anders, wenn nur eine Person im Raum ist? Und der Film ist sehr, sehr straff und geradlinig inszeniert. Also der wird immer so dargestellt, oder der Film ist so inszeniert, dass alle Nebenfiguren immer nur davon ausgehen, es ist eine Figur im Raum. Das fällt ja erst sehr viel später auf. Aber die gucken dann nie zu dem Taylor, ja. Oder sie gucken nie zum Erzähler, sondern die haben immer eine feste Blickrichtung. Und der Film ist ja von David Fincher, zu dem werden wir später auch was sagen, auch 1962 geboren, also beides der gleiche Jahrgang. Der hat es so exakt inszeniert und mit so vielen kleinen Tricks und Hinweisen. Das finde ich ja faszinierend. Es gibt ja noch andere Filme der Art, dazu können wir vielleicht auch noch was sagen. Aber er will den Zuschauer eigentlich immer zeigen, passt auf, es ist nur eine Person. Der Zuschauer blickt es nur nicht. Also Beispiel, es fährt fast immer Taylor. Also fast immer sitzt Taylor am Steuer. Und wenn du dann das Auto siehst, steigt aber der andere aus. Also der andere, also Edward Norton, der namenlose Erzähler, ist immer auf der Fahrerseite. Also hast, wenn du einen Film mit so einem Thema drehst, also eine Persönlichkeit, die immer eine Person sieht, die nicht existiert, aber alle anderen sehen diese nicht existierende Person, in dem Fall Taylor, nicht, hast du echt ein Thema. Also du musst dir überlegen, wie reagieren andere Figuren auf eine Figur, die gar nicht da ist. Das siehst du ja. Im Buch kann man es wahrscheinlich echt einfach drüber hinwegbügeln.
Das Problem ist, du rechnest ja nicht damit. Also das Problem ist ja, da gehe ich nicht davon aus, weil es ja ganz, ganz sauber eingeführt wird. Also im Buch treffen die sich am FKK-Strand und Tyler baut da so eine Figur, die irgendwie einen speziellen Schattenwurf hat. Im Film treffen sie sich ja im Flugzeug. Und vom Prinzip, im Film ist es ja auch so, dass die nebeneinander sitzen. Also du kommst ja nie auf, der sitzt ja nicht irgendwie im leeren Raum oder der redet mit irgendjemandem, der vor ihm schwebt, sondern er sitzt ja neben ihm auf dem Sitz. Und von dieser Situation an ist Brad Pitt sozusagen ja eingeführt. Und da kannst du gar nicht vorstellen, dass es in seiner Imagination ist.
Wobei, da gibt es auch schon wieder was total Elegantes. Bevor diese Szene im Flugzeug stattfindet, taucht Taylor schon viermal im Film auf. Immer nur für ein Bild. Ja, dann gibt es noch eine Therapiesitzung und dann blitzt er kurz rein und steht näher am Therapeuten. Irgendwann schaut der Erzähler so eine leere Straße entlang und für ein Frame ist Taylor da. Also damit wird unterschwellig schon erzählt, dass Taylor schon immer da war. Ich weiß nicht, kommt es auch im, ich weiß gar nicht, ist der Taylor im Buch auch Filmvorführer und schneidet diese Einzelbilder aus den Pornos in die Kinderfilme?
Ja, die machen viel Kram, ja. Also die machen viel Schweinereien. Das ist ja sozusagen die Grundlage für das Project Mayhem ein bisschen. Es geht ja sowohl im Film wie auch im Buch drum, dass sie mit der Gesellschaft unzufrieden sind. Im Film ist es ja eher, wir hauen das Kreditinstitut in die Luft und dann haben ganz viele Leute keine Schulden mehr. Im Buch ist es so, dass die ganze Gesellschaft quasi auslöschen wollen. Also es ist noch ein bisschen deutlich krasser, das Buch. Es ist so der Widerstand gegen die Gesellschaft, die sie irgendwie nicht glücklich macht. Und das sind wir wieder bei dieser, ja, ich nenne es jetzt mal Leck mich am Arsch-Gesellschaft, die so irgendwie überhaupt nicht interessiert, was ihre Menschen machen. Und deshalb ist der auch, hat er immer Schlafstörungen und so, weil er spielt gar keine Rolle. Er weiß gar nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und dann kommt halt diese Figur, die im Grunde genommen genau das ist, was, ich sage jetzt mal, Edward Norton gerne wäre. Ja, und das ist so das Ideale. Das hast du ja auch bei klassischen multiplen Persönlichkeitsstörungen, sind die schon relativ stark unterschieden. Also einen perfekten Film gibt es ja noch, Beautiful Mind,
genau,
wo Nash im Grunde genommen, der auch den Nobelpreis für Ökonomie kriegt, im Grunde genommen ständig von drei Leuten begleitet wird und dann am Ende auch wirklich versteht, weil die Leute über seine Jahrzehnte nicht älter werden und das erste Mal kapiert, dass er im Grunde genommen eine gespaltene Persönlichkeit hat. Und da ist es ja im Grunde genommen genauso, diese Charaktere von Nash haben Elemente, die er gerne selbst hätte. Und da ist es, also es ist oft so, dass andere Figuren stärker, intelligenter oder was auch immer attraktiver werden.
Als Taylor sagt er selbst irgendwann mal, ich bin so, wie du gerne sein würdest. Genau. Also er tut sogar noch aussprechen.
Ja, also das ist wirklich so von einem, sagen wir mal, relativ harmlosen Geplänkel und dann tun wir irgendwie Seife verkaufen und dann schleimen wir uns da in diese ganzen Selbsthilfegruppen ein, obwohl wir gar nicht betroffen sind und so weiter, bis hin zu der völligen Apokalypse mit Project Mayhem, weil der letzte Satz oder einer der letzten Sätze ist ja, wir werden die Zivilisation zerstören, damit wir etwas Besseres aus dieser Welt machen können. Also es ist ja wirklich so eine Endzeit-Terrorismus-Nummer, ja. Und das Ziel von denen ist ja wirklich, wir bomben die Gesellschaft, weil die wollen ja nicht nur Leute töten, sondern die wollen ja auch die Museen und so weiter, die ganze Erinnerung an die Menschheit auslöschen. Also wir bomben die zu den Jägern und Sammlern zurück und hoffen, dass was Besseres dabei rauskommt.
Ja, das ist wirklich total interessant, weil wir natürlich einerseits so, dieser namenlose Erzähler ist ja nicht ohne Grund namenlos, ja, weil er einfach bedeutungslos ist. Ja. Er sucht genau. Ja nach einer Identität. Darum geht er ja auch in die ganzen Selbsthilfegruppen. Ja. Also er will ja irgendwie wahrgenommen werden. Und die Schlaflosigkeit wird ja auch irgendwie begründet damit. Also womit wird es nochmal begründet? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Ja, dass er mit seinem, also so sinngemäß ist mit seinem Leben einfach unzufrieden. Er merkt, dass er ein unbedeutendes Leben führt in einer unbedeutenden Welt. Und so sinngemäß, wenn er morgen tot umfällt, interessiert es keinen.
Ja, also es ist ganz spannend, weil der Film ist ja einerseits eine totale Gesellschaftskritik oder auch das Buch, ist eine totale Konsumkritik. Ich weiß nicht, ob dir das mit den Starbucks-Bechern aufgefallen ist. Ist ja auch nochmal so ein Ding, ja, was im Buch kaum so machbar ist. Science wird immer wieder erwähnt, aber in diesem Film stehen überall Becher von Starbucks herum, weil so das für David Fincher so das Zeichen war, der gleichgeschalteten Gesellschaft. Du kannst an jeder Ecke den gleichen Kaffee bekommen, der sieht überall gleich aus, schmeckt überall gleich, wird gleich zubereitet, ist immer das gleiche Ding. Also Starbucks hat ja auch für Amerika und Kanada so das Konzept, diese Läden müssen so nah zusammenstehen in großen Städten, dass wenn dein Kaffeebecher leer ist, du gleich den nächsten kaufen kannst. Und er hat ja alles vollgepackt mit Starbucks und sieht es ja total kritisch. Das Spannende ist, wenn du sowas machst, muss es dir Starbucks erlauben. Das heißt, Starbucks wird sich gedacht haben, die Leute blicken es eh nicht und es ist für uns super Reklame. Weil es gibt nämlich eine total entscheidende Szene und das ist echt super lustig, weil das hattest du ja auch irgendwie gesagt, nämlich am Schluss werden ja diese Häuser in die Luft gesprengt und da wird auch ein Kaffee in die Luft gesprengt. Aber das ist kein Starbucks-Kaffee. Das werden sie verboten bekommen haben. Nee, auch der Name ist so lustig, nämlich Gratifico-Coffee, die werden dann irgendwie in die Luft gesprengt, aber natürlich wäre das, wenn es erlaubt gewesen wäre, logischerweise ein Starbucks-Kaffee gewesen. Ja, aber dann musst du halt mit denen verhandeln und sagen, so, stellt überall unsere Becher rum, dass das Konsumkritik ist, ist uns völlig egal. Die Zuschauer sind eh zu dämlich. Das merkst du auch ganz klar daran, dass dieser Film ja erstmal sehr verurteilt worden ist, wegen Gewaltverherrlichung, Macho.
Die sind ausgebuht worden.
Also, genau.
Also es gibt ja die Szene, wo war es, Venedig, nagel mich nicht fest, haben die den Film das erste Mal gezeigt, da sind die gnadenlos ausgebuht worden. Und das soll Brad Pitt zu Edward Norton gesagt haben, jetzt weiß ich, dass das der beste Film war, wo ich jemals mitgespielt habe.
Ah ja, interessant. Ja, also er war auch kein Mega-Erfolg. Also er hat ungefähr 65 Millionen gekostet und 102 eingespielt. Das gilt in Hollywood als Flop, weil man im Prinzip die Produktionskosten nochmal als Werbekosten draufpacken muss. Mhm. Also wird er 120 gekostet haben, hat nur 100 eingespielt. Der ist auch bei den Kritikern gar nicht so beliebt. Interessant ist dann, dass er durch den DVD-Vertrieb so eine Fangemeinde gefunden hat. Und es gibt ja verschiedene Rankings, zum Beispiel auch bei International Movie Database. Da gilt er unter den besten Filmen aller Zeiten, hat er Platz 13. In den offiziellen Rankings, also die jetzt von Filminstituten, Wissenschaftlern, Kritikern etc. Ausgeführt werden, taucht er nirgends auf. Also es gibt so ein Ungleichgewicht zwischen Fans und Fanbase und Filmkritikern. Der ist filmisch super interessant, finde ich jedenfalls. Es ist mit Sicherheit keiner meiner Lieblingsfilme. Also ich schaue es mir dann immer an und denke, das ist echt krass gemacht zum Teil. Dazu kann ich auch ein bisschen was sagen. Aber das ist keine Story, die mich so richtig angeht. Und ich würde ihn jetzt auch nicht in die Top 10 meiner beliebtesten Filme packen. Aber er ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Und ich glaube, war auch tatsächlich ein Meilenstein, wo dann auch andere Menschen oder Filmemacher sich dran orientiert haben. Man muss vielleicht auch mal zu David Fincher sagen, dass er ursprünglich aus dem Musikvideobereich kommt. Es war ein mega erfolgreicher Musikvideoregisseur. Er hat alle gehabt. Er hat Madonna gehabt, Aerosmith, Freedom von George Michael mit den ganzen Topmodels. Ist so ein Video von ihm, wo er auch schon versucht hat, diese Kamerafahrten durch die Gegenstände, aber er hat es dann halt immer abgebrochen, als die Kamera dagegen geknallt ist. Man hat ja damals in der Regel nicht viel Geld gehabt für Musikvideos. Das ist ja dann so ein stilistisches Mittel, was er sehr oft später verwendet, auch in Fight Club. Ja, er fährt die Kamera durch einen Mülleimer oder durch ein Gasrohr oder ganz am Anfang durch das Gehirn von dem Menschen. Also sind ja alles so, ja, stilistische Elemente aus Musikvideos. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er gerade bei Wissenschaftlern und Kritikern erstmal einen totalen Malus hat. So ein Musikvideo wird in der Filmwelt so als Rotz wahrgenommen. Ja, also wenn du auch mal eins gedreht hast, verstehst du auch warum. Ja? Man leiht ja beim Film das Equipment und pro Tag und bezahlt alle Leute pro Tag. Also hat man einen Tag Zeit, irgendwie was runterzudrehen und dann wird es so schnell gemacht und so rotzig in der Regel. Ja, da ist egal, ob die Lampe in der einen Einstellung links ist, in der anderen rechts, Hauptsache bunt. Wobei er wirklich einen guten Style hat. Paula Abdul hat auch viel gemacht, was schon sehr, sehr anders aussieht als die anderen Sachen. Also der hat da ein gutes Stilgefühl. Aber das ist halt so, wenn du keine Ahnung hast, wie man Filme dreht, machst du Musikvideos. Mhm. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das immer mitschwingt, wenn dann so Kritiker und Wissenschaftler sich so seine Werke angucken.
Also das Interessante an Fight Club ist, dass es sowohl literarisch wie auch filmisch ziemlich exklusiv ist. Also es gibt so ein paar American Psycho, würde ich dann noch ein bisschen dazu nehmen. Also solche Sachen, die wirklich außergewöhnliche Erlebnisse haben. Gefällt mir das mehr als andere Filme? Ich glaube nicht. Ja. Also wenn ich die Lieblingsfilme aufzählen würde, dann wird da irgendwo Star Wars und Alien und solche Dinge vorkommen und nicht Fight Club oder American Psycho. Aber es ist beeindruckend, wie diese zwei Filme vor allem eine Schmutzigkeit an die Erdoberfläche bringen, die man sich so nicht getraut hat, viele Jahre lang. Also American Psycho ist ja höchst umstritten, auch das Buch und auch Fight Club. Ja. Es wird meistens als so ein Männlichkeitsbuch gesehen, aber Palahniuk hat eher gesagt, es geht eher um Menschen, die den Anschluss verlieren. Also es geht eher um Leute, die so ein bisschen die Außenseiter sind und sich dann in der Gemeinschaft wohlfühlen, in so einer Gemeinschaft.
Ja, spannend, weil so schmutzig finde ich ihn gar nicht. Also er ist blutig, er ist also muss es filmisch in zwei Parts teilen, nämlich der Fight Club, also wenn die sich abends treffen, das ist super aufwendig gefilmt. Das sieht so total easy peasy aus, aber allein, wenn der Brad Pitt mit diesem Edward Norton über den Parkplatz läuft, also wenn du da eine Totale hast und siehst, wie weich das Licht ist, dann weißt du, dass sie da nicht irgendwie eine Lampe aufgestellt haben. Die haben da ein Ding aufgestellt, wahrscheinlich ein 20 kW HMI-Scheinwerfer, was ungefähr so 40.000 Watt Glühlicht wäre, und haben zig Filter vorne dran gemacht, dass es ganz weich ist und noch in 20 Meter Entfernung so ein bisschen was ankommt. Also die haben das so exakt und sauber geleuchtet, und hat so einen Kontrast, ist total kontrastreich und farbig. Ja, das könnte eigentlich ein Cosmopolitan-Video sein. Ja, wenn die sich halt nicht batschen würden. Aber so von der Farbe und der Ästhetik ist es super High-End, Hochglanz. Und dann gibt es ja diese Bürolandschaft, die total entsättigt ist, die total bieder ist, auch sehr eher grünlich, bläulich, so wie ich es in Erinnerung habe. Und ich bin total auch davon überzeugt, ist ja momentan so die Megaserie, die voll gehypt wird, nämlich Severance, die treiben das auf die Spitze. Aber wenn du dir so mal das Lichtkonzept anguckst von Fight Club in Büros, nicht draußen beim Kampf, und Severance, dann weißt du, wer wo geguckt hat. Mhm. Und die haben es dann halt noch cleaner gemacht, ja. Das sind auch die Gänge und so. Die haben es aber dann eher über das Set-Design. Aber das Lichtkonzept ist ziemlich identisch. Und da hast du so zwei Beleuchtungsstile, die sehr unterschiedlich sind und in einem Film gepackt werden. Ohne dass irgendjemand sagt, hey, sieht ja völlig anders aus. Das ist schon mal ziemlich elegant.
Also die Kampfszenen sind natürlich legendär. Was, glaube ich, das gesellschaftliche Problem ist, wir reden hier von ein paar Außenseitern, die sich gerne ein bisschen prügeln und am Ende die ganze Welt zerstören wollen. Also das ist so der Punkt, und dabei halt auch eine gewisse Sympathie erzeugen. Und das ist so American Psycho ist ja in diese Richtung, okay, ich bringe einen um, keinen interessiert.
Ja. Ja, oder keiner kriegt mich. Also er argumentiert ja damit, dass er super intelligent ist, oder ehe ich mich da...
Ja, das ist das Gleiche fast, ja. Also das ist so der Punkt. Und das ist, glaube ich, die Härte an Gewaltszenen. Also gerade wenn er sein Engelsgesicht, oh Gott, wie heißt der Sänger von 50 Seconds to Mars? Der Schauspieler ist auch, der hat auch einen Oscar gekriegt für...
Ja, ja, ich weiß, wie du meinst.
Genau, den schlägt er ja zusammen und so. Mhm. Das ist schon relativ brutal. Also das muss man auch sagen, die unmittelbare Gewalt ist schon relativ hoch in dem Film. Ja. Man ist ja heutzutage ab, wenn man Witcher gesehen hat oder irgendwelche Sachen, ist man ja da fast abgehärtet. Aber das war schon damals ein ziemlicher Kracher. Und daher glaube ich, dass dieser Film auf seine Art und Weise schon eine Revolution ausgelöst hat.
Ja, spannend. Also es ist aus mehreren Gründen spannend. Also tatsächlich, man muss ja immer so die Filmgeschichte nach hinten gucken, um das zu verstehen, was vorne passiert. Ja, wenn sowas wie Fight Club zum Standard wird und gesellschaftlich akzeptiert wird, was er wird. Also wenn du sagst, du findest Fight Club gut, wirst du ja nicht ausgebuht und gefragt, ob du ganz dicht bist. Ja, also können ja die danach kommen, noch einen draufsetzen. Ich finde auch das mit dem Kämpfen total interessant. Ich kann das eigentlich super gut nachvollziehen. Es ist völlig absurd. Ich habe ja früher so Vortragsreihen organisiert über Kino, und da waren halt auch mal die Stunt-Leute. Und die haben mir erzählt, ja, ihr denkt alle, das ist voll lustig und tut nicht weh. Die meisten Sachen tun total weh. Also wenn du jetzt im Sommer im kurzen Kleid oder wegen mir in der kurzen Hose vom Auto überfahren wirst, dann weißt du als Stuntman, wie du das machst, dass du es überlebst. Ja? Du springst auf das Auto drauf, rollst über das Auto rüber und knallst auf den heißen Asphalt. Danach hast du Abschürfung, Prellung, ja. Da gibt's keinen Trick, wie du das machst, dass es nicht weh tut, ja, weil du hast halt ein kurzes Kleidchen an oder kurze Hosen, hast nirgends Polster. Das tut total weh. Und der Leiter der Stunt-Abteilung von Alarm für Cobra 11 hat mir gesagt, die kriegen dann freie Tage normal. Nach so Stunts kriegst du erstmal mehr Geld, ja, so mal besonders schmerzhaft, kriegst du echt so eine Schmerzzulage. Und du kriegst ein oder zwei Tage frei danach, um dich zu erholen. Und die... Es gibt keinen einzigen Fall, wo jemals einer freigenommen hätte. Die kommen dann mit ihren ganzen Blessuren, und die machen dann immer zusammen Fitness und so, und dann trainieren die, weil das tut die total pushen. Also ich glaube ja auch Boxer irgendwie, du weißt ja, du kriegst irgendwie Schmerzen zugefügt. Selbst ein Fußballspieler, ja, muss ja immer damit rechnen, dass er zusammengetreten wird und läuft ja trotzdem drauf. Und dass es dich so total pusht, ja, und dass du dann, obwohl du dann Blut überströmt, irgendwie nach Hause kriegst und am nächsten Tag voller Stolz ins Büro kommst. Also das kann ich eigentlich total gut nachvollziehen. Also diesen Aspekt. Ich frage mich halt nur, und da sind wir ja tatsächlich wieder bei der FSK. Und die FSK, also die freiwillige Selbstkontrolle der Kinowirtschaft, ist ja nicht dafür da, um Film zu bewerten, sondern um Schaden von Jugendlichen abzuhalten. Und da geht es auch nicht immer darum, wie brutal wird was dargestellt, sondern es geht auch um die Frage, wird Gewalt glorifiziert und wird Gewalt innerhalb der Geschichte belohnt? Also bist du der Mörder, der Leute zerstückelt und kommst danach weg und führst ein Leben in Reichtum und in Ruhm. Ja, da kriegst du sofort ein FSK 18, auch wenn du keinen einzigen Mord siehst. Ja, aber du wirst ja Kids vermitteln, es ist total cool, Leute umzubringen, weil dann kriegst du einen Haufen Geld. Und Fight Club ist ja immer noch auf FSK 18 geratet, nämlich genau aus dem Punkt, weil Gewaltverherrlichung muss sich der Film schon gefallen lassen vor dem Hintergrund, die kloppen sich, um sich gut zu finden, gut zu fühlen. Die kloppen sich, um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und es ist eigentlich cool, sich zu kloppen. Naja, und Herr Trump ist ja 80 geworden. Was hat er gemacht?
Ja gut, das sind wir wieder bei Brotenspiele. Das funktioniert ja immer. Ja. Also das war ja schon im alten Rom, war das irgendwie so eine Sache. Und das weiß auch Trump, was man den Leuten geben muss. Wie gesagt, ich glaube, dass genau das ist das Problem. Also Stufe 1, der Fight Club, ist eine Sache, die ist heftig, so wie es auch gemacht wird, so wie es auch dargestellt wird. Jared Leto übrigens, mir ist der Name eingefallen. Und das Zweite, was halt dann, wo es dann halt wirklich grob wird, ist das Project Mayhem. Ja. Auch, weil es der Punkt ist ja, das eine ist, der Fight Club, okay, du willst kommen, okay, du bist der erste Mann hier, du musst dich prügeln. Punkt. Und dann mich aufgenommen. Aber beim Project Mayhem ist es ja so, dass die ja demütigen. Also das heißt, die müssen draußen warten, die kriegen nichts zu essen, die pinkeln sich voll und werden beleidigt, beschimpft, angeschrien. Und erst nach vielen, vielen Tagen dürfen die ja dann wieder mitmachen. Und das ist ja so eine Sache, dass wir der, also da geht es ja wirklich ins Krasse, in die Folter, wenn man so will. Und es wird auch entsprechend dargestellt mit, oh, ist das toll, dass wir wieder Teil einer Gemeinschaft und am Ende wollen wir die ganze Welt in die Luft jagen. Und im Film ist es halt die Kreditanstalt. Also da kann ich das schon nachvollziehen. Und da ist Fight Club wie kaum ein anderer Film, was die Gewaltdarstellung betrifft, ganz weit vorne.
Und es ist ganz spannend, so ein bisschen Nebengeschichte. Also es gab ja auch Leute, die haben den Film von Anfang an scheiße gefunden. Ich auch so eine US-Talkmasterin, Rosie O'Donnell, die hat einfach während ihrer Sendung, so eine Woche nachdem der Film gestartet ist, das Ende gespoilert. Da gab es einen riesen Aufschrei. Ja, auch dieses Thema Spoilern gab es ja zwar schon vorher, aber das war noch nie so präsent. Ja, da sitzt einer in der Talkshow und sagt, ist ein Scheißfilm und der Typ, beide Typen ist der eine Typ. So, ja, und da ging es richtig rund. Und das erste Mal, als es wirklich relevant war, finde ich auch total spannender Filmgeschichte. Was glaubst du, in welchem Film, aber jetzt gehen wir viel weiter zurück, ja, so in die 60er, könnte es relevant gewesen sein, dass du ein nettes Ende verrätst?
Planet der Affen.
Gut, aber noch weiter zurück, es war ein Schwarz-Weiß-Film.
Boah, dann weiß ich es wirklich nicht.
Psycho.
Ah, okay.
Und Hitchcock hat es so weit getrieben, dass er dann raus eine Kampagne gemacht hat. Also er hat im Prinzip Regeln aufgestellt, die für diesen Film gelten. Das hängt damit an, das wissen ja die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht, du hast so früher eine Eintrittskarte gekauft und bist irgendwann ins Kino gegangen. Und alle Filme sind als Endlosschleife gelaufen. Ja, Film, dann irgendwie ein Zeichentrickfilm, dann, wenn man auch noch an diese kurzen Flash Gordon-Filme denkt von früher. Ja, es gab immer einen Hauptfilm, Zeichentrickfilm, dann so ein Flash Gordon oder was Lustiges. Oder Patten Patter schon dick und doof. Das ist immer das Endlosschleifen. Du bist irgendwann rein und wenn du keinen Bock mehr hast, bist du gegangen. Und die erste Regel von Hitchcock für Psycho war, nach Start des Films darf keiner mehr rein. Und die zweite Regel, das stand auch überall im Kino auf Aufstellern, mit ihm, der hat so ein Schild in der Hand gehabt oder auch auf Lobbycards. Es waren immer so Informationen von Filmen, so wie Flyer, aber halt nicht zum Mitnehmen. Stand dann, bitte verraten Sie nicht das Ende, denn wir haben nur eins. Und dann ging das so weiter, dass man später dann gesagt hat, so in den 70er Jahren, als dann so diese Science-Fiction-Magazine aufkamen mit Leserbriefen, dass dann so die ersten Spoilerwarnungen kamen. Ja, so Achtung, jetzt schreibe ich was über meinen Inhalt, weil so Fans immer sehr tief reingegangen sind. Mhm. Das wurde dann auf Internetforen übertragen, als es die gab. Und ich glaube, bei Star Trek 2, Zorn des Khans, ist zum ersten Mal in so einem Internetforum das Wort Spoiler-Alarm aufgetaucht. Ja, und mittlerweile, es hat wirklich bis 2000 gedauert, bis es in Mainstream kam. Aber kommt eigentlich so eher aus dem Science-Fiction-Fan-Bereich. Und bei Fight Club hat halt einfach einer sich hingestellt und hat gemeint, so einen Kackfilm müsst ihr euch nicht angucken, die zwei Typen sind einer, fertig.
Ja, das ist, M. Night Shyamalan sagt das ja auch immer, erzählt nicht, dass im Grunde Bruce Willis ein Geist ist. Ja.
Genau, also der tot ist, ja.
Ja, also das ist so der Punkt, weil es immer wieder Leute gibt. Und klar, es gibt immer noch Leute, die jetzt vielleicht Psycho gucken oder eben Planet der Affen oder eben Fight Club. Es ist ein interessantes Ding. Also wie gesagt, das ist ja auch, was auch spannend ist, ist auch sowohl das Buch wie der Film sind ja, ja, Rückblenden, ja, also es geht ja eigentlich los im Buch zumindest, im Film glaube ich auch, wo sich Edward Norton die Pistole in den Mund steckt.
Genau, so fängt der Film an.
So, und das ist ja auch das Ende, kurz davor, so also sinngemäß, er schießt sich ja dann Teile aus dem Kopf, wenn du es mal direkt sagen willst. Und das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, dass man, also ich finde es dramatisch ziemlich schwach, aber bei dem Buch funktioniert es gut. Du fängst sozusagen in dem sinngemäß fast mit einem Ende an und das ist dann so dramatisch, dass du den ganzen Film brauchst, um dahin zu kommen. Und damit hast du halt keinen geilen Anfang, sondern du nimmst ein geiles Ende und dann kannst du sozusagen die Langsamkeit erklären, weil Leute wissen wollen, wie es ausgeht.
Aber ist ja eigentlich ein geiler Anfang. Interessant ist ja nur, er schießt sich Taylor aus dem Kopf und die Häuser werden trotzdem in Luft gesprengt.
Das ist beim Buch anders. Also die Bombe funktioniert da nicht.
Ah, okay. Mhm. Ja, also spannend. Spannend ist vor allen Dingen auch, dass dieser Film sehr viel damit spielt, was ist Realität, was ist keine Realität. Also Film versucht ja immer zu verstecken, dass es ein Kunstprodukt ist. Ja? Es behauptet ja, ich bin ein Film und ich bin die Realität. Mhm. Und in Fight Club hast du so Sachen, dass du dann durch die Straße läufst und dann ist da ein Plakat von 7 Jahre Tibet mit Brad Pitt. Und es hängen überall Kinoplakate mit den Schauspielern, die in Fight Club mitspielen. Also sowas machst du normalerweise nicht, ja, weil du versuchst, die Künstlichkeit des Films zu verbergen. Und weil ja Realität tatsächlich ein Thema in dem Film ist, auf mehreren Ebenen, ja, die echte Realität ist so bieder und so hart, ja, dass man diesen Fight Club gründen muss. Und auf der anderen Seite hat ja der Erzähler seine eigene Realität, ja, dass auch in dem Film ständig damit gespielt wird. Und wie gesagt, ich finde es ja faszinierend, wenn man weiß, dass Taylor gar nicht existiert und den Film nochmal guckt, das ist tatsächlich ein Film, wo es lohnt, zweimal zu schauen, dann merkst du auch, dass zum Beispiel Mahler, die Frau, spielt den nie an. Ja, und die fängt auch immer an rumzumotzen, wenn Taylor ins Spiel kommt. So nach dem Motto, hör mal mit Taylor auf oder wo ist dieser Taylor? Oder ich habe diesen Taylor noch nie gesehen und. Aber du akzeptierst es einfach. Und dann gibt es ja die Szene, wo sich Edward Norton im Büro selbst verprügelt. Also vor seinem Chef, dann sagt er ja auch, das erinnert mich total an Taylor. Und später, gegen Ende, dann wird es ja echt schräg, ja. Und die Frage ist, ob man das bewusst wahrnimmt oder nicht. Ja, dann sieht man eine Überwachungskamera, wie Edward Norton die Treppe runterfällt. Also im Film siehst du plötzlich, also in der Szene, wie Taylor ihn stößt und er mit ihm ringt. Und in der Überwachungskamera ist keiner. Also du kriegst es permanent vor Augen geführt. Und der Film, der beste Film aller Zeiten, meiner Meinung nach, der es am besten auch widerspiegelt, ist tatsächlich Prestige von Christopher Nolan. Also wo es um zwei Zauberer geht und der eine Zauberer so einen Teleportationstrick hat und der andere ums Verrecken rauskriegen will, wie es geht und darüber fast wahnsinnig wird, weil er sich nicht erklären kann, wie er das macht. Und es fängt immer damit an, du musst genau hinschauen. Und die erste Szene ist ein Zauberkünstler auf der Bühne und es verschwindet ein Vogel und ein Kind fängt zu weinen an, so total hysterisch und meint, der Vogel ist tot, der Vogel ist tot, der Vogel ist tot. Und seine Oma sagt, nee, dem Vogel ist nichts passiert. Und er, doch, der Vogel ist tot. Und hinter der Bühne siehst du dann, wie der Zauberer quasi so einen zusammengeklappten Vogelkäfig aufmacht, den toten Vogel raus. ausleert. Uns wird immer erzählt, du musst genau hinschauen, schau genau hin. Und du siehst in der allerersten Szene des Films, noch vor dieser Vogelszene, was der Trick ist. Und du kapierst den ganzen Film über nicht. Du kapierst einfach
Das wollen wir nicht spoilern, das ist eine sehr, sehr interessante Auflösung. Eine sehr harte Auflösung auch.
Also vor allen Dingen, eigentlich müsste man es auch machen, weil das Buch muss mega brillant sein und es muss ganz anders wie der Film sein. Sondern also diese mehrere Realitätsebenen und genau hinschauen funktioniert ja im Buch nicht. Und der Autor muss es wirklich auf literarischer Ebene gelöst haben, während Christopher Nolans auf visueller Ebene gelöst hat.
Also kann ich nichts dazu sagen, ich habe es nicht gelesen. Aber so Bücher reizen mich jetzt auch nicht so unbedingt, dass ich sie lese. Also ich bin jetzt nicht einer von denen, die irgendwie neue literarische Welten irgendwie verstehen sollen. In den meisten Fällen ist es nämlich ganz großer Bullshit.
Nee, aber da muss es echt brillant sein. Ja, also wie gesagt, diese Themen, die tauchen immer wieder auf. Also ich wollte damit nur sagen, David Fincher hat es nicht erfunden, ja, die Realität im Kino sichtbar zu machen. Oder diese unmöglichen Kamerafahrten. Das ging schon bei Citizen Kane los, dass die Kamera über ein Haus fliegt, durch eine Scheibe durch und dann im Wintergarten landet. Also er macht es ja ständig. Er macht es ja auch danach in Panic Room, ist der Film, der er danach gemacht hat.
Jodie Foster. Ja.
Genau, dann fährt die Kamera durch die Küche und fliegt quasi durch den Henkel von der Kaffeetasse durch. Das war damals schon ziemlich spektakulär, weil es nicht einfach herzustellen war. Das waren ja alles 3D-Objekte und wir sind in einer Zeit, der Film kam 1999 raus, wo es nicht trivial war, ein realistisch aussehendes 3D-Modell zu bauen, was auch vom Licht sich in eine Szene einfügt. Ja, interessanterweise, weiß gar nicht, ob du es weißt, David Fincher kommt ja ursprünglich aus dem Special-Effects-Bereich. Mhm. David Fincher hat bei Rückkehr der Jedi-Ritter, Indiana Jones, er war bei ILM, hat da mitgearbeitet. Deshalb hat er ein sehr gutes Verständnis für den technischen Aspekt für Kino. Also er weiß einfach, was er tut. Ja, wir stellen nicht irgendwo die Kamera auf und drücken mal auf Record, sondern wir machen jetzt halt mal, wir bauen die ganze Szene in 3D nach und machen so, als ob es eine normale Szene wäre. Also die Effekte sind meistens extremst gut versteckt bei ihm.
Ja gut, es ist ja auch der Effekt, sagen wir mal, wenn du die Effekte nicht bemerkst. Also es gibt ja so zwei Arten von Filmen, einfach die so bombastisch sind, so es war einmal in Amerika, wo so viel dahinter ist, dass du trotzdem gar nicht merkst, was da gemacht wird. Und dann gibt es halt so, was war es denn nicht, Avatar Fast and Furious genau. 47, wo irgendwie mit jeder Sekunde du den Effekthammer auf den Kopf geschlagen kriegst, dass du es auch wirklich kapierst. Ja.
Und der Gamechanger war Titanic, weil es der erste Film war, der ein Mega-Effektfilm war und kein Science-Fiction-Film, wo Raumschiffe fliegen und. Sondern man die Effekte einfach benutzt hat, um die Geschichte zu erzählen. Und jetzt kommt die lustigste Brücke überhaupt, nämlich Titanic wurde von Digital Domain gepostet, also die visuellen Effekte, also die nachträglich zugefügten Effekte. Das ist die Visual Effects Firma von James Cameron und Fight Club auch. Und es gibt ja die Szene, wo Edward Norton vor diesem Pinguin steht. Und es war ja im Studio gedreht. Das heißt, dieser Windhauch oder dieser Kältehauch aus seinem Mund war ja nicht vorhanden. Und dann hat man einfach den von Leonardo DiCaprio aus Titanic genommen. Die wurden auch alle künstlich eingefügt. Ja, es war ein schönes, warmes Studiobecken mit 37 Grad oder so. Da sind die drin rumgeplatscht, irgendwo in New Mexico. Und das ganze, dieser ganze Eishauch haben die Bild für Bild den Leuten eingefügt. Und das hatten wir halt noch auf der Festplatte, haben gesagt, da, hier, Edward, kriegst den vom Leo. Genau.
Ja, aus meiner Sicht gibt es immer viel zu sagen. Wie gesagt, ein sehr faszinierendes Buch, wo ich mir nicht sicher bin, ob das heute noch vertrieben worden wäre. Es wäre ein Verlust, wenn nicht. Ein sehr, sehr revolutionärer Film, der mich damals durchaus bewegt hat. Und ja, und keine Spiele, die bedeutend sind und keine Rollenspiele, was ich mir auch schwer vorstellen kann, wie man das spielen will, in welcher Form auch immer.
Genau, wir könnten jetzt zwar noch eine halbe Stunde über David Fincher und seine anderen Filme reden, aber ich glaube, es ist Sommer, es ist warm, es ist Fight Club, es sind Ferien. Wir gehen jetzt auch in die Sommerpause, deshalb können wir auch heute ein bisschen kürzer machen. Und ich würde sagen, vielen Dank, Alex. Es war wieder ein Fest und interessant, mit dir über dieses Buch und den Film zu reden.
Gleichfalls.
Und wir werden sehen, was der Herbst mit sich bringt.
Genau, wir werden uns jetzt in ein Kabäuschen hocken und mal überlegen, wie wir weitermachen mit der nächsten Session. Aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit zum Lesen und Vorbereiten brauchen wir.
So sieht's aus.
Dann schöne Ferien. Wir sehen uns, wenn es ein bisschen kühler ist.
Ebenso. Auf Wiederhören.
Bis dann.
Dieser Podcast wurde produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim, dem Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.